Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 27. Pencast von drpeng.de Pop und Geist. Heute reden wir über das übersinnliche Beziehungsdrama The One I Love, die irische Dramödie Am Sonntag bist du tot und unseren Film des Monats Oktober. Mein Name ist Dr. Schwarzbier und wie immer rede ich mit Dr. Becks.
Hallo, Prost.
Dr. Snaps.
Hallo.
Und Dr. Batida de Coco.
Prosit.
Hammergag, oder? Und weil du, Dr. Loco, neulich zu mir meintest, ja, dass wir ja gar nicht die heißen News aus der Filmbranche am Start haben, habe ich direkt mal welche hier mitgebracht.
Na bitte,
erzähl ich dir jetzt
News
mal.
Aus der Filmbranche, das ist ja wie letztes Mal, als ich das angesprochen habe.
Also einmal bringt Netflix eine Marco Polo-Serie raus, die aussieht wie Game of Thrones am 12. Dezember. Der Trailer ist online und ist gar nicht so schlecht, wie man denken mag. Was? Dann hat Dr. Snips mal über eine ganz schlimme Serie auf Amazon Prime gesprochen, Transparent. Die wird wahrscheinlich für 5 Staffeln erneuert.
Boah.
J.K. Rowling schreibt eine Harry-Potter-Geschichte zu Halloween.
Geil.
Und der Trailer zum neuen Avengers-Film ist draußen, Age of Ultron. Habt ihr den gesehen?
Hab ich gesehen, ja.
Nee, ich hab nur die Ankündigung gesehen. Wie ist er denn?
Der Trailer ist solide, aber ich habe da echt Vertrauen halt in Joss Whedon. Aber die eigentliche krassere News, die echt ein bisschen... weiß ich nicht, zu viel des Guten ist, dass sowohl Warner Brothers als auch Marvel Comics gesagt haben, welche Filme sie bis 2020, glaube ich, rausbringen werden. Ja. Und das möchte ich euch mal kurz erzählen.
Mach mal.
Pass mal auf hier. Warner Brothers bringt 2016 Batman vs. Superman, Dawn of Justice, 2000, danach im gleichen Jahr Suicide Squad, auch Superheldenfilm, 2017 Wonder Woman, 2017 auch Justice League Part 1, 2018 The Flash, 2018 auch Aquaman, 2019 Shazam und Justice League Part 2, 2020 Cyborg und natürlich endlich auch mal wieder Green Lantern.
Oh ja.
2020.
Was, hofft man, dass die Leute den ersten Teil bis dahin vergessen haben, oder was?
Genau, hofft man. Und Marvel bringt 2016 Captain America Civil War raus. Doctor Strange, Guardians of the Galaxy 2 2017. 2017 auch Thor Ragnarok. Und Black Panther, Captain Marvel, Inhumans und dann 2018 und 2019 The Avengers Infinity War Part 1 und 2.
Boah. Das Gute ist, wenn man dann einen Teil rausgebracht hat, Infinity War, muss man auch nicht mehr erklären, dass das Franchise kein Ende haben wird. War is ongoing. So.
Nee, aber schon finde ich richtig heftig, dass die quasi so lange planen und eben auch davon ausgehen, dass diese Superheldenfilme so lange tragen werden.
Es wird schon sellen.
Das ist eine ordentliche Breitseite, aber ich glaube auch, dass es dann denen ordentlich Kohle machen würde.
Ja. Ich finde es halt krass, dass das so Thor, der ja im nächsten Teil erst in 3 Jahren rauskommt. Also nicht, dass der zweite jetzt ein Renner war und beim ersten bin ich auch noch biased, aber habe ich mir trotzdem schon 3 Mal angeguckt. Keine Ahnung. Egal.
Genau, man sieht auf jeden Fall, Comic-Verfilmungen werden da den Markt wahrscheinlich beherrschen. Auf IndieWire haben die auch Kritiker gefragt, so was sie davon halten. Und eigentlich alle sagen, okay, wir haben zu viele, aber immerhin meinen die, kann man in letzter Zeit mit dem neuen Captain America und sowas eben sehen, dass sie was anderes ausprobieren, aber sie nicht immer den gleichen Film wiederholen und schon ein bisschen andere Story machen. Ich finde es auf jeden Fall alles viel zu viel.
Ja. Dann, wovon der Trailer natürlich auch draußen ist, ist natürlich die Mannschaft, der Film zur Weltmeisterschaft 2014.
Na, oh, ja. Gottlob.
Ganz was Feines.
Mit Thomas Müller im Dirndl.
Ja, das
habe ich auch. Ist so wie das, wie Deutschland ein Sommermärchen oder was nochmal jetzt.
Aber mit genau. Ja, nur, dass wir diesmal gewonnen haben. Ja, das ist ein besseres Märchen. Ja.
Okay.
Fast dann, wie ein Märchen sein Leben.
Gehen wir fast wie ein Märchen, gehen wir von den ganzen Superhelden Munch rüber zu The One I Love. Das ist ein Sci-Fi-Comedy-Beziehungsdrama. Das klingt erstmal komisch, sieht aus wie Bürgertumskino. Der Film feiert im Januar auf dem Sundance Film Festival Premiere und den kann man jetzt auf iTunes kaufen und sich anschauen. Bei uns in Deutschland wird der wahrscheinlich nicht in die Kinos kommen. Worum geht's? Es geht um die Geschichte von Ethan und Sophie. Und Ethan kennen wir vielleicht aus der Comedy-Serie The League. Der wird von Mark Duplass gespielt und Sophies Darstellerin heißt Elizabeth Moss und ist vor allem aus Mad Men bekannt. Das sind 2 Serien, von denen ich jeweils die erste Folge gesehen habe und die dann für immer in den eisigen Kerker der Belanglosigkeit eingesperrt habe. Aber ihr seid ja, glaube ich, Fans. Ich glaube, Dr. Loco hat Mad Men geguckt und ihr beide habt euch The League angeschaut.
Ja, The League ist saugut, aber nur bis zur, ich glaube, 4. Staffel. Dann wird es so richtig, 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 richtig scheiße.
Gut. Ethan und Sophie haben Eheprobleme. Ethan hat was Schlimmes, Unverzeihliches getan in der Vergangenheit, was wir erst später im Film erfahren sollen. Und Sophie kann ihm eigentlich nicht vergeben und die versuchen in der Paartherapie ihrer Beziehung wieder auf die Sprünge zu helfen. Und nachdem der Therapeut alles ihm Mögliche getan hat, bietet er denen an, dass sie ein Wochenende in einem Ferienhaus verbringen sollen, was sie dann auch tun. Und das Anwesen, sie sieht nicht nur im Projekt schön aus, sondern ist wirklich ein Traum. Sonnendurchflutete Zimmer, Orangenbäume, ein Pool. Herrlich. Doch dann passiert das Unglaubliche. Und was da passiert, wird im Trailer nicht verraten. Wir haben damals den Trailer in der Trailershow ja gemacht und waren eigentlich alle ziemlich angetan, weil man nur aufbrausende klassische Musik hört und denkt, irgendwas hier stimmt überhaupt nicht, aber man weiß eigentlich nicht, was es ist. Aber ich werde trotzdem mal so die Prämisse des Films erklären, aber dann natürlich nicht die ganzen Twists, die noch folgen mögen, damit man sich ein bisschen ein Bild machen kann und damit wir überhaupt darüber...
Erklär mal den Twist jetzt.
Ethan und Sophie finden heraus, dass sie, wenn sie einzeln das Gartenhäuschen des Anwesens betreten, auf eine Art Klon ihres Partners treffen, der die bessere, coolere Version dieser Person darstellt. Irgendwie so ein bisschen die Person, die man sich damals verliebt hat. Und als ihnen das bewusst wird und der erste Schock verflogen ist, beschließen sie, dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Und das machen wir dann mit denen im Film. So viel erstmal zur Rahmenhandlung von The One I Love. Was habt ihr zum Film zu sagen?
Ich fand ihn wirklich cool, muss ich sagen. Also er hat mich wirklich durchgehend unterhalten. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum ich den Film wirklich so genossen habe, ist, dass sich das Pärchen, Ethan und Sophie, von Anfang an einfach nicht dumm anstellt. Also das Ganze nicht komplizierter macht, als es ist, sondern sie gehen halt wirklich angemessen und ehrlich mit dieser zugegebenermaßen ziemlich komischen Situation um. Also sie finden raus, da sind andere Versionen von uns, dann gehen sie der Sache gemeinsam auf den Grund und halten sich immer auf demselben Wissensstand, zumindest am Anfang des Films. Und man hätte das halt auch wirklich zu so einer billigen Verwechslungskomödie irgendwie ausschlachten können, dieses Setting. Und dann so, ach, bist du jetzt der Richtige oder der Falsche? Haha, ich weiß es auch nicht. Und irgendwie einen schlechten Gag nach dem nächsten bringen können. Das hat der Film aber nicht gemacht, sondern besinnt sich stattdessen auf eine ziemliche Grundintelligenz in seiner Story. Und das muss ich ihm wirklich zugutehalten. Deswegen fand ich den Film echt, echt gut.
Das fand ich auch super. Da gibt es dieses Wort oder dieses Trope, das heißt Genre-Blindness. Und das heißt quasi, dass Charaktere in einem Horrorfilm oder einem Zombiefilm, die wissen nicht, was Zombies sind. Aber jeder in der Welt weiß, was Zombies sind. Also wenn es Zombies gäbe, würden wir alle sagen, ah, guck mal, Zombies kennen wir aus Filmen. Mal gucken, ob die auch so funktionieren. Und das fand ich an dem Film auch super angenehm, dass quasi dass es nicht so ist, dass nur der Zuschauer weiß, was da los ist. Und es wird erst irgendwie ewig später aufgeklärt. Und dann, nach 15 Minuten treffen die auf dieses Problem. Ethan dachte, das ist ja wie aus einem Science-Fiction-Film. Krass. Und dann überlegen die halt, was sie mit dieser Situation machen. Und das fand ich auch ziemlich angenehm, muss ich sagen. Ja.
Ich muss vor allen Dingen sagen, dass ich ja immer ganz vorne mit dabei bin, Filme dafür und Serien vor allen Dingen auch dafür zu kritisieren, dass sie keine neuen Ideen haben und im Grunde genommen nur alte Sachen nochmal wieder neu verpacken und aufkochen. Ja,
deswegen, der Toilettentrick.
Genau. Aber gerade deswegen muss ich hier sehr positiv mich dafür aussprechen, dass das halt wirklich, muss ich sagen, das habe ich so noch nicht gesehen und das haben sie auch ganz gut gemacht und da bin ich schon allein deswegen Fan von dem Film.
Absolut.
Ja, also das hat mir gut gefallen.
Ja, ambitioniertes Werk hat mir auch gut gefallen und fand ich auch die Darstellung des Pärchens von durch Mark Duplass und Elizabeth Moss halt großartig. Also es war irgendwie schön mit anzugucken und dadurch war man einfach wunderbar gefesselt. Also man war einfach drin, hat sich organisch angefühlt, das Ganze.
Ja, und auch was ich noch sagen wollte, von einem schauspielerischen Aspekt her, ich meine, es ist ja nicht zu viel verraten, wenn man verrät, dass sie jeweils auch immer die andere Version von sich spielen. Und das haben sie auch sehr gut gemacht, weil man doch sehr eindeutig erkennt, wer wer ist, aufgrund von halt gewissen Charaktereigenschaften und so. Und das ist gut und differenziert gemacht.
Das stimmt, ja, absolut.
Und sie haben, finde ich, auch die beiden, da sie ja beide zwei Rollen spielen, finde ich den Film auch mit so einer ziemlichen Lockerheit einfach getragen. Also es war nie irgendwie forciert, sich ändern zu müssen als der jeweils andere Charakter, sondern es war alles sehr subtil, wirklich einfach locker, wie sie das gemacht haben und routiniert. Und das fand ich auch echt gut, ja.
Das mochte ich auch richtig gerne daran. Was ich auch wirklich toll am Film finde, ist, dass der ja wahrscheinlich mit wenig Budget und eben eigentlich nur zwei Schauspielern, das schafft einem, diese Geschichte wirklich glaubhaft zu verkaufen. Und das auch durch die schauspielerische Leistung der beiden natürlich. Und was ich noch mehr daran mochte, und das ist so ein bisschen im Gegensatz eigentlich zu so vielleicht deutschen Bürgertumsfilmen, dass der Film super witzig war immer zwischendurch. Also gerade Ethan hat so ein Humor an den Tag gelegt, der perfekt getimed und perfekt geschrieben war auch für ihn. Ja. Das ist nicht so, weißt du, dass er so der Neumal-Kluge war, der da immer irgendwie einen lustigen Spruch machen musste, wie zum Beispiel es ja bei Transformers 4 nicht geklappt hat, falls ihr euch noch an diesen lustigen Charakter da erinnern könnt, sondern es wirkte wirklich, ja, es wirkte so, wie jemand wirklich Witze machen würde. Und ich fand auch super, als er diesen quasi flirty, diese Flirty-Version von sich selber spielt, wie gut er das auch hinbekommen hat. Also ich musste selber wie ein kleines Mädchen manchmal kichern, weil er so, weiß ich nicht, sie da so lustig bezirzt hat irgendwie. Das fand ich auch ganz toll. Das fand ich richtig angenehm an dem Film, dass er schon eine schwere Message hat und einem versucht, so ein Sci-Fi-Setting aufzubürden, gleichzeitig aber seine Lockerheit behält, vielleicht bis zum Ende. Und das hat mir wirklich gefallen.
Ja, und auch, dass halt über diese zugegebenermaßen völlig surreale Situation geht es ja trotzdem nur um irgendwie so ganz normale Probleme in einer Beziehung, die dadurch irgendwie angesprochen werden. Und das hat auch gut funktioniert, das da halt in dieses neue Setting reinzupacken, aber dass es trotzdem um diese essentiellen Dinge geht.
Ja, also das finde ich, da ist man auch sozusagen noch nicht zu doll abgedriftet. Das fand ich auch ganz gut. Also man hat schon die ganze Zeit, war noch dabei, okay, jetzt geht es ja nicht auf einmal um irgendwelchen weirden Mystery-Kram, sondern es geht eigentlich immer noch um Beziehungen an sich am Ende. Und nur halt, dass das hier mal anders dargereicht wurde oder anders aufgearbeitet wurde, die Problematiken, die es innerhalb einer Beziehung geben kann, fand ich cool gemacht. Also intelligent einfach.
Ja. Also im letzten Akt wird der Film dann ja wirklich ziemlich crazy, muss man ja schon sagen, als dann so das ganze Ausmaß dieser Problematik dann nach und nach aufgedeckt wird. Und ich muss sagen, dass mich da das Gefühl nicht losgelassen hat, dass man das etwas, ja, irgendwie nicht ganz so kompliziert hätte machen müssen. Also dass diese Verwirrung, dass man die etwas hätte abschwächen können. Und dass der Film vielleicht in ein paar Szenen ein bisschen die Kontrolle über sein eigenes Universum verliert, das er sich da geschaffen hat. Und auch gerade das Ende, was wir nun wirklich nicht spoilern müssen, das finde ich okay, aber das haut mich nicht um, muss ich sagen. Also das hat mich jetzt nicht geschockt, oder würde ich nicht sagen, das ist das perfekte Ende für diesen Film. Gerade weil ich das Gefühl hatte, dass das mit den Motivationen der Charaktere nicht unbedingt zu 100% übereinstimmt. Und dann am Ende...
Da hatten Dr. Snips und ich gestern, nachdem wir den Film geguckt haben, noch relativ lange drüber diskutiert, über das Ende, weil ich den Film ja auch vorher schon einmal irgendwann gesehen hatte und da auch das Ende nicht ganz so befriedigend fand. Mittlerweile jetzt mit der Diskussion noch gestern und heute so den Tag, das noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, finde ich es eigentlich ganz gut. Also das ist vielleicht, braucht einfach ein bisschen Zeit vielleicht.
Genau.
Und ich muss auch noch mal sagen, als jemand, der den jetzt zum zweiten Mal geguckt hat, da das klappt sehr gut. Also den kann man sich gut noch mal angucken, weil da schon überall immer so kleine Hints auch versteckt sind, die man beim ersten Mal gar nicht finden kann, quasi. Also hat auch Spaß gemacht, den noch ein zweites Mal zu gucken.
Was ich dem Kritikpunkt von meiner Seite, der einzige, oder vielleicht zwei Kritikpunkte habe ich, der eine ist, dass halt, was wir halt nicht spoilern wollen, aber jetzt quasi im letzten Drittel des Films, da macht der Film, finde ich, den Fehler, dass er ein Fass aufmacht, dass im Prinzip, eigentlich muss man da jetzt reingucken und wissen, was das jetzt soll. So, das kann ich jetzt natürlich nicht spoilern. Und das, finde ich, kann man nicht machen. Also, weil dann hat man eigentlich die Pflicht, da irgendwie mehr zu liefern, als der Film es dann tut, irgendwie. Das ist dann, damit man
wirklich
als Zuschauer dann einfach so. Und der zweite Kritikpunkt ist so ein bisschen die Repetitivität der einzelnen Szenen. So dieses, ich stehe hier draußen im Garten, dann geht der eine rein, dann kommt der andere raus, dann geht der andere wieder rein. Das fand ich dann irgendwann ein bisschen. Das kann man auch komisch finden, also komisch im Sinne von witzig, aber irgendwie war das manchmal, dann irgendwann dachte ich so, okay Leute, jetzt aber mal weiter irgendwie. Also.
Das stimmt, aber ich finde, aber immer wenn er ein bisschen abflaut, dann bringt er ein neues Element ins Spiel. Also ich meine, man kann schon sagen, das ist ein bisschen gleichförmig, aber das Pacing leidet nicht unbedingt darunter, finde ich, weil er dann immer doch noch
es ist auch kein
Neues
ist auch,
bringt. Also ich verstehe den Kritikpunkt,
es ist auch aber wirklich
ich finde das auch genauso, wie du sagst, also dass du jetzt Dr. Snips, dass quasi, sobald man denkt, okay, das ist jetzt ein bisschen ausgelutscht, dann kommt eine neue Ebene oder dann passiert was Neues mit diesen Doppelgängern, was einen wieder an die Story bindet und einen wieder fesselt. Aber ich habe ein großes Problem mit dem Film und da bin ich scheinbar nicht alleine, wenn man sich verschiedene Rezensionen ansieht. Und das ist, dass ich finde, dass er nicht schafft, das richtige Statement zu machen, ob dieses Treffen mit den beiden Doppelgängern und diese ganze Welt quasi eine Metapher ist und sich so im magischen Realismus bewegt oder nicht. Und ich finde, er am Ende bringt er das nicht genau auf den Punkt, was er sagen will, und baut eine Ebene ein, die es für mich überhaupt nicht gebraucht hätte. Also man hätte im letzten Drittel passiert was, und ich finde, das war völlig unnötig für den Film. Das hätte man nicht haben müssen und hätte den Film trotzdem gut zu Ende bringen können. Deswegen, das ist so ein bisschen so ein Schnitzer. Sonst würde ich den echt so uneingeschränkt empfehlen und fände den auch, weiß nicht, wahrscheinlich würde den als einen der besten Filme betiteln, die ich dieses Jahr gesehen habe, aber das hat mich echt gestört am Ende.
Genau. Ich glaube, das ist aber auch genau, dass der besser Film auf den Twist hingearbeitet hat am Ende, den er halt machen wollte, also dass er quasi ein Hollywood-Ende, nenne ich das mal, irgendwie vermeiden wollte. Dass vielleicht dann dadurch die eigentliche Story ein bisschen darunter dann leiden musste, vielleicht, oder sowas in der Richtung.
Aber das ist im Prinzip auch so, Dr. Schwarz' Kritikpunkt ist auch so, das ist auch das, was ich meinte. Tatsächlich nur noch mal ein bisschen eloquenter formuliert. Also, ja.
Ja. Also von mir gibt es aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Einfach, ja, weil es halt einfach ein Film ist, den es so noch nicht gegeben hat und da wird mutig an eine gute Idee rangegangen und das halt einfach gemacht und dann kann ich sowas, also kleinere Schnitzer auch ohne Probleme verzeihen, auf jeden Fall. Und würde den auf jeden Fall empfehlen. Von mir gibt's, machen wir 8 von 10.
Mutig finde ich auch auf jeden Fall. Also ja. Gleichzeitig innovativ und auch trotzdem durchgehend unterhaltsam. Schwächelt hier und da etwas, aber ich finde, am Ende bleibt man eigentlich trotzdem mit ziemlich viel Positivem dann zurück, nachdem man den Film gesehen hat. Von mir gibt es 7,5 von 10.
Ich bin auch mit 8 dabei. Also, und auch, aber auch eine klare Anschauempfehlung. Und ja.
Genau, 8 ist auch genau die Punktzahl, die ich vergeben würde. Bei mir ist das immer so, dass bei 7 ist es schon echt ein guter Film, aber 8 ist es irgendwie schon was richtig Besonderes, wo ich sage, so, ey, das habe ich auf jeden Fall auf der Liste, so, das kann man Leuten mal empfehlen, da muss man mal drüber reden, so, da möchte man sich gerne mit Leuten auch drüber austauschen. Ich fand es eigentlich schon richtig geil und ich finde auch, dass es so perfekt, weiß, von der Kameraführung, von den Bildern, von der schauspielerischen Leistung, davon, wie sie überhaupt geschafft haben, einem so ein beklopptes Konzept so angenehm mit Witz nahe zu bringen und trotzdem die Schwere dieser ganzen Problematik aufzuzeigen. Ich finde das wirklich toll. Nur für mich hat das am Ende das ein bisschen kaputt gemacht. Also sonst wäre das echt, weiß ich nicht, wahrscheinlich 9,5. Gut, dann kommen wir zum nächsten Film und das ist ein irischer Film. Der heißt auf Englisch Calvary und auf Deutsch ist er jetzt ins Kino gekommen unter dem Namen Am Sonntag bist du tot. Worum geht's denn da?
Calvary, ja, ich nenne ihn ab jetzt einfach immer nur noch Calvary, den Film. Der erzählt die Geschichte von Father James, einem katholischen Priester in einem kleinen irischen Dorf. Der Film beginnt damit, dass Father James im Beichtstuhl sitzt und ihm sein dem Zuschauer Unbekanntes gegenüber erzählt, dass er als Kind jahrelang von einem katholischen Priester sexuell missbraucht wurde. Allerdings bittet dieses Gegenüber nicht um Hilfe, weder um Hilfe noch irgendwie um moralischen Beistand. Stattdessen konstatiert er einfach, dass er als Rache für seinen Missbrauch Father James umbringen wird. Und zwar in genau einer Woche am nächsten Sonntag, damit Father James noch Zeit hat, seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Und nach dieser schockierenden Eröffnung des Films leben wir dann eben Tag für Tag die ja vermeintlich letzte Woche im Leben von Father James mit. Und in dieser Zeit interagiert er dann mit einer Fülle an Charakteren, angefangen mit seiner Tochter über seinen Priesterkollegen bis hin zu einer Vielzahl an Dorfbewohnern aus diesem kleinen irischen Dorf, die ihn irgendwie alle auf verschiedene Art und Weise mit problematischen Situationen konfrontieren. Und ich würde sagen, der rote Faden, worum es sich in den meisten dieser Episoden dann dreht, so zumindest lose um Thematiken wie Sterben, Tod, Sünde, Vergebung und auch die Rolle der katholischen Kirche in Irland. Und so tauchen wir dann immer tiefer in das Leben und auch das Denken von Father James ein, während sich der Film dann langsam aber sicher dem unausweichlichen Konflikt am nächsten Sonntag nähert. Soweit zu Calvary.
Ich muss gleich mal was sagen, und zwar zum Namen. Und zwar habe ich jetzt kurz vorm Cast nochmal nachgeguckt, oder bin durch Zufall eher drauf gestoßen, und zwar ist Calvary der Name, also es heißt auf Deutsch, müsste der Film Golgotha heißen.
Ja.
Und weil das ist dieser Hügel knapp in der Nähe von Jerusalem, wo angeblich Jesus gekreuzigt wurde.
Ja,
und genau. Das macht so viel Sinn, dieser Name.
Ja,
und
das welche, macht wahnsinnig viel Sinn.
Welche hohle Kackbirne diesen Film Am Sonntag bist du tot genannt hast auf Deutsch, weiß ich nicht. Dem sollte sein Job entzogen werden.
Ich glaube, da wollte man so ein bisschen auf diese skandinavische Krimi-Literaturschiene irgendwie das
schieben. Ja, oder ich glaube eher auf diese Black, vielleicht Comedy ist es ja nicht wirklich, aber so ein bisschen auf dieses irische
hin. Ja, aber einfach, weil ich den Namen Calvary, also ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Ich dachte,
ich dachte,
soll der Ort da sein oder so, keine Ahnung. Aber der Name macht so viel Sinn.
Und vor allem ist ja Jesus für die Sünden der Menschen gestorben.
Und war halt eben auch unschuldig, quasi, so wie der Priester eben auch. Also das wird ihm ja am Anfang gesagt, so, du bist ein guter Priester, aber gerade deswegen.
Ja. Na, ich kann mir halt vorstellen, dass aber auch nicht jeder, der sich den Film anguckt, halt auf diese Parallele kommen würde, möglicherweise. Wenn man halt so gar nicht drüber nachdenken.
Aber der englischen Zuschauerschaft wird es zugetraut, aber den Deutschen nicht. Ja. Das ist halt immer dann der Punkt, ne?
Ja, absolut, ja.
Also erstmal, ich würde gerne mal anfangen und also wenn wir uns vom Namen wegbewegen, erstmal sagen, dass der Film ein großartiges Ensemble hat. Ja. Das finde ich, habe ich selten so intelligent gesehen in einem Film. Einmal fängt das ja an mit Father James und der ist ja nicht, wie man denken könnte, irgendwie der hochchristliche, besserwisserische Typ, sondern der ist total geerdet und redet Klartext mit den Menschen. Mhm. Und der zieht auch, wiederholt er nicht irgendwelche Phrasen aus der katholischen Kirche, sondern man merkt, das ist ein ganz normaler Typ, der eigentlich wirklich für seine Gemeinde versucht, da zu sein. Und jeder Mensch, mit dem man da redet, ist das wirklich einer neunmal kluger als der andere. Die sind so abgewichst, die Leute, das habe ich geliebt. Also wirklich, jeder hat da seine eigene Agenda und jeder macht sich auch ein bisschen über Vater James lustig, obwohl alle sagen, er ist eigentlich wirklich der einzig Gute und niemand kann verstehen, warum es da eine Morddrohung gab und was man überhaupt gegen ihn haben könnte, obwohl sich letzten Endes ja niemand wirklich auf ihn beruft, was wahrscheinlich am Ende auch der Aussage des Films irgendwie hinzukommt. Das fand ich super und außer vielleicht, da sind Dylan Moran und der Schauspieler von Peter Baelish aus Game of Thrones, die kennt man beide, den einen aus Black Books, den anderen aus Game of Thrones. Ich fand, dass die ein bisschen zu doll in Charakteren waren, die ich schon gekannt habe. Die haben mich ein bisschen rausgerissen.
Ja, ich fand es halt witzig, dass einfach Lord Baelish einfach genau Lord Baelish war. Also der hat den gleichen Duktus. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob das irgendwie witzig sein sollte oder ob der halt nicht anders kann. Also da fand ich stellenweise ein bisschen, habe ich Fragezeichen in meinem Kopf gehabt. Aber gut, bitte, Entschuldigung.
Ja, aber da muss ich auch sagen, so dieses, ich bin Fan von so Filmen, die es schaffen, so eine Dorfgemeinde authentisch darzustellen. Also vergleichen würde ich das vielleicht ein bisschen mit hier Die Jagd mit Mads Mikkelsen. Wo halt auch so eine Mini-Dorfgemeinde halt gezeigt wird. Und ich meine, jeder, der auch schon mal in so einem Dorf irgendwie gewohnt hat oder da zu Besuch war und die Leute ein bisschen kennengelernt hat, so der weiß halt, dass es ja ist relativ nah an der Realität, sodass halt auch solche Gestalten halt rumrennen und sich auch so verhalten. Das finde ich cool. Haben sie richtig gut getroffen halt, ja. Also mit den Charakteren und halt entsprechend auch dem Cast dazu.
Ja, ich fand's toll, wie es der Film geschafft hat, wie so mit so einem eigentlich auch schwierigen Thema wie Religion und Priesterschaft umzugehen, und das schafft er halt irgendwie mit so einer gewissen, also der Film ist schon schwer und auch wirklich auch, der ist schon auch irgendwie düster und traurig und ein bisschen deprimierend, aber trotzdem hat der Film eine gewisse Leichtigkeit, also das ist nicht so, dass man da, der hat nicht so eine ekelhafte Bettschwere, wie jetzt vielleicht so manch einer, wie Dr. Schwarzer nennt, deutscher Bürgertumsfilm, wo man die ganze Zeit so die Keule im Nacken spürt, so das ist jetzt gerade wirklich ein ganz harter Stoff übrigens, das hat der Film super hingekriegt. Fand ich.
Ja, also ich würde auch auf jeden Fall in allem Dr. Schwarz zustimmen, was er gesagt hat. Großartiger Film, unglaublich intelligent geschriebene Charaktere und Dialoge. Und die haben mich wirklich, also ein bisschen klischeemäßig, wirklich zum Lachen und zum Nachdenken gebracht die ganze Zeit. Und Father James ist eben das Herzstück dieses Films. Der Film ist Father James, würde ich sagen. Ja. Und das ist wirklich der stärkste und einer der stärksten und sympathischsten Protagonisten seit langer Zeit, finde ich. Und was den Film dann wirklich noch abhebt von der Masse und ihn richtig gut macht, ist, wie differenziert er mit diesem Charakter umgeht, wie er wirklich von allen Seiten ständig bombardiert wird mit Personen und mit Situationen, die halt ihn immer wieder testen oder so, sagen wir mal, seine Ansichten in Frage stellen, und wie er aber immer wirklich seine Integrität halt behält, Father James, den ganzen Film über und keinen Millimeter von seinen Ansichten abweist, abweicht. Genau. Und dass er dabei aber, wie du auch schon gesagt hast, nie als so ein Prediger rüberkommt. Dass dir der Film nie irgendwie eine Meinung aufdrücken will oder irgendwelche abgeflachten Phrasen um die Ohren haut. Und das alleine macht den Film wirklich so gut, muss ich sagen. Also ich bin schwer beeindruckt, auf jeden Fall.
Ja. Nee. Was ich auch noch sagen wollte, es ist fast traurig, dass man das erwähnen muss. Aber dass auch die weiblichen Charaktere in dem Film tatsächliche Menschen sind und als solche dargestellt werden, die selber Ideen und Meinungen haben und sich unterhalten können, wie normale Menschen, wie normale Frauen auch. So, das es ist mir halt aufgefallen und ich dachte mir so, es ist schade, dass einem sowas auffällt, weil es halt genug Filme gibt, in denen das halt nicht so ist.
Mein Problem nur ein bisschen, wenn wir von dieser tollen Cast sprechen, ist, dass ich bis zum Ende des Films irgendwann nicht mehr ganz wusste, was hier eigentlich los ist, und natürlich weiß ich, worauf es zuläuft, und das finde ich auch gut. Also der Film hat eine Rahmenhandlung und das ist natürlich immer toll, weil man weiß schon am Anfang, fuck, einer will ihn umbringen, wer kann es denn jetzt sein? Er sagt ja, er wüsste, wer es ist, aber wir wissen es eben nicht, und wir lernen eben langsam so dieses ganze Dorf kennen, fragen uns immer, okay, könnte der sein, es wird wahrscheinlich ein Mann sein, es sei denn, sie hat irgendein Sprachdevice, was die Stimme verstellt, aber das ist
ein Star Wars Darth Vader Voicebox.
Aber irgendwann dachte ich mir so, dass so ein bisschen dieses Setting und die Vielfalt Vielfalt der Charaktere so zum leicht zum Gimmick verkommt. Vielleicht bin ich da allein auf weiter Flur, aber ich habe ganz am Ende dann, wenn wir wissen, okay, es war jetzt er oder sie, dann dachte ich mir irgendwann, ja, okay, aber ich habe es vielleicht auch nicht geblickt. Vielleicht habe ich nicht geblickt, was die letztendliche Message war, oder es war eben doch jetzt keine da, und das ist gerade das Tolle. Mich hat der Film ein bisschen verloren, muss ich sagen, gegen Ende.
Ich glaube eher, dass die Rahmenhandlung eher das Gimmick ist, als alles, was dazwischen passiert. Denn wenn wir mal ehrlich sind, hätte es die nicht unbedingt gebraucht, und sie beeinflusst auch nicht unbedingt, was da in den 90 Minuten dazwischen passiert. Und vielleicht bist du da in die Falle getappt, dir mehr Sorgen darum zu machen, wie jetzt diese Story aufgelöst wird, und zu sagen, ja, wer könnte es sein? So ein bisschen im Whodunit-Murder-Style, wer bringt ihn um? Ich glaube, darum ging es gar nicht. Oder das wurde auch nie, da wurden auch nie irgendwelche Hints gedroppt, wer jetzt derjenige sein könnte. Das war ja kein Detektivfilm. Also ich glaube eher, dass die Story das Unwichtige ist, oder die Rahmenhandlung, und halt das, was dazwischen passiert, eigentlich den Film ausmacht.
Ja. Ja, ne, ich denke einfach, das ist ein ganz großer Punkt, eben, ja, wie du gerade gesagt hast, es geht um das, was dazwischen passiert. Und ich denke, da geht es ganz groß um die Frage, inwieweit, also wird im Prinzip die Bedeutung, denke ich, eines Hirtens innerhalb einer Gemeinschaft von Menschen, sei es jetzt ein Priester oder was auch immer, diskutiert.
Ja.
Und das ist eine Frage, die könnten wir jetzt diskutieren, oder das ist, glaube ich, eine Frage, die der Film aufwerfen möchte. Und das macht er auch ganz hervorragend. Und
die bräuchten ja auch alle jemanden. Das merkst du ja
eben, bei jedem eben, genau, das dieser ist der Punkt.
Leute, dass die jemanden eigentlich also brauchen, der sich ihre annimmt.
Bestes Beispiel ist, oder ich meine, alle sind super Beispiele, ne? Aber angefangen von diesem Jungen, der meint da irgendwie genau, er geht halt in die Army, weil es irgendwie mit den Mädels nicht klappt, so ungefähr. Und ich meine, da gibt es ja noch, wie gesagt, zig andere Beispiele bei diesen ganzen Dorf-Hornhausen. Ja, und am Ende geht man so ein bisschen raus und merkt schon so, ja gut, es gibt schon absoluten Bedarf so für Guidance. Aber
da finde ich auch, dass da irgendwo auch die Schwere des Films dann herkommt. Ja. Also ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber so, dass man ja ganz am Ende quasi dann nochmal kurz einen Einblick halt in die Leben von den anderen Leuten kriegt und die halt alle genau das machen, was sie die ganze Zeit gesagt haben, was sie nicht machen wollen. Und wo er versucht hat, ihnen zu helfen. Also, dass er im Endeffekt auch nichts bewirkt hat.
Genau. So. Also, im Endeffekt hat er wirklich wenig realen Einfluss genommen, obwohl er eigentlich den ganzen Film nichts anderes macht. Und ich denke, das bestärkt aber den Film eigentlich in seiner Message noch eher.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, absolut. Und es wurde natürlich noch gut gezeigt durch diesen anderen Priester, der da auch noch vor Ort ist, wie wenig Sinn aber auch so ein Priesteramt haben kann, wenn halt die falsche Person dahinter steht. Eine Person ohne Integrität, wie er es ja so schön sagt, dann auch Father James.
Eben, das ist eben nicht
dann ist das Ganze halt vollkommen unnötig und braucht kein Mensch. So. Ja. Da geht es um den Mensch dahinter, mal wieder.
Ja, aber auf jeden Fall, das ist auch total gut gemacht. Das ist eben, ich meine, es ist nun mal ein Film, der um Religion geht, aber nicht in erster Linie unbedingt. Nee. Und nee, das ist ganz angenehm, den zu gucken trotzdem. Also auch, also deswegen. Es ist jetzt auch eine Entwarnung für irgendwie Leute, die vielleicht sagen so, ja gut, ein Film über einen katholischen Priester, so, das ist auf jeden Fall nicht so, sondern es ist einfach ein Film über einen Menschen. Und der ist halt zufälligerweise Priester, aber es ist eigentlich nicht weiter wichtig.
Was würdest du dem Film geben von 10 Punkten?
Ja gut, jetzt habe ich The One I Love gerade 8 gegeben, dann gebe ich dem 8,5. Und auf jeden Fall eine Empfehlung, auf jeden Fall angucken.
Also von mir gibt es 9 Punkte und eine ganz, ganz klare Empfehlung. Also, ja. Eigentlich vielleicht sogar fast 9,5. Und ich wüsste nicht, was man da, was für mich hätte besser sein können eigentlich. Also, weil er hat eigentlich alles geschafft, was er wollte für mich. Also, ja.
Ja, dann mache ich mal die 10 von 10 Punkte Premiere im Pancast. Oh. Ich gebe dem Film 10 von 10. Das Einzige, was ich mir überlegt hätte als Kritikpunkt, ist, dass ein paar Charaktere etwas flach sind. Aber diese flachen Charaktere dienen entweder nur als Kontrast zu anderen Charakteren. Der angesprochene zweite Priester dient eigentlich nur, um Father James nochmal in einem besseren Licht darzustellen oder in einem anderen Licht, finde ich. Oder halt eine wirklich gute komedische Rolle trotzdem noch einnehmen, trotz ihrer Flachheit. Also ich kann an dem Film keinen Fehler entdecken. Es ist einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Ich gebe ihm 10 von 10.
Ja, nach eurem Geschwafel erhöhe ich von 7,5 auf 8. super Film. Und mir hat auch gefallen, dass der Soundtrack und die Landschaftsaufnahmen dann doch ziemlich pathetisch waren. Ich fand, das hat das ganz gut gebrochen, eigentlich, dieses Real-World-Setting. Mal eine Abwechslung von Rosamunde Pilcher, die das ja sonst gut drauf hat. Also ja, mal eine andere Geschichte aus Irland. Dann kommen wir zum Film des Monats endlich mal wieder. Wir hatten ja eine lange Pause, haben lange keinen Film des Monats mehr gehabt. Und jetzt haben wir direkt 5, über die wir abstimmen können. Und das funktioniert wie folgt, dass wir Punkte vergeben. 5, 3, 2, 1 und 0, damit der erste Platz ein bisschen mehr Gewichtung hat. Und die Filme, über die wir reden, sind einmal Frank, Michael Fassbender, hat einen lustigen Helm auf dem Kopf und ist Rockstar. Und Domhnall Gleeson, ja, schließt sich dieser Band an und dem ganzen Wirrwarr, dem er ausgesetzt ist. Dann Wish I Was Here, der neue Film von Zach Braff, Nachfolger zu Garden State, von uns unglaublich verrissen als Indie-Kaugummi-Rotz. The Rover.
Kaugummiland war, glaube ich,
das. Genau, war. Wir leben nicht in Kaugummiland, war das Zitat von Dr. Loco. The Rover, postapokalyptischer Film, der in Australien spielt. Guy Pearce und Robert Pattinson jagen dem Auto von Guy Pearce hinterher und es ist wirklich die düsterste Dystopie, die man sich vorstellen kann. Dann eben The One I Love heute, den übersinnlichen Liebesfilm und Calvary. Was sind eure Punkte, die ihr vergebt?
Machen wir jetzt jeder immer mit gesagt einen und dann gibt's Punkte oder sagen wir einen Film an und jeder sagt seine Punkte oder wie wollen wir das?
Wir machen das wie immer, du sagst einfach, was gibst du 0 Punkte, was gibst du einen, was 2 und so weiter.
Okay. Also der Letzte kriegt 0, ne? So war das.
Genau. Dann fange ich gleich mal an, einfach. Mhm. 0 Punkte gibt's von mir natürlich für Wish I Was Here. Grottiges Kino, lohnt sich nicht, das anzugucken. Ist mit 0 Punkten noch gut weggekommen. dann, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen davon, dass ihr euch mit den anderen vier so schwer tut. Das ist bei mir erst mit den ersten drei so, weil ich noch doch ziemlich, gerade im Kontrast zu den anderen Filmen, Frank doch als Schwächstes da ansehe. Deswegen, Frank von mir nur einen Punkt, hat mir nicht so viel gegeben. Dann wird es allerdings schwieriger. Und das ist wirklich bitter, aber The One I Love kriegt von mir nur 2 Punkte. Bitter insofern, weil 2 Punkte sind mir persönlich zu wenig, aber es hat einen schlechten Monat erwischt mit vielen guten Filmen. Es tut mir leid, Mark. Wir sind trotzdem beste Freunde. Dann von mir 3 Punkte für Calvary, der zwar hammergut war, aber The Rover hat mich einfach zu sehr irgendwie geflasht von der Atmosphäre her und der schauspielerischen Leistung und so. Und hat mich einfach insgesamt im Großen und Ganzen mehr mitgenommen als Calvary. Obwohl die ja beide so ein negatives Weltbild irgendwie relativ realistisch darstellen, was super ist. Aber da hat The Rover mich einfach mehr getroffen irgendwie. Deswegen von mir 5 Punkte für The Rover.
Ja, ich sag zuletzt.
Ach so. Ja, gut, dann mache ich weiter. Wenn Dr. Snips nicht will.
Nee, ich will nicht.
Okay, ja gut, dann kriegst du auch keine Punkte zu vergeben. ohne Frage, Zach Braff von mir kriegt ganze 0. Also, und gut beraten, wie Dr. Action gesagt hat. The One I Love. Es ist für mich echt super schwierig mit den restlichen Vieren. So, das ist so ein bisschen, ist völlig unverhältnismäßig. Das ist halt viel persönliche Präferenz und The One I Love war super, aber ich fand halt Frank, warum auch immer, irgendwie trotzdem cool und ich kann den nicht nur mit einem Punkt abspeisen. Deswegen von The One I Love für mich 1 Punkt und Frank 2. Oben auch schwierig mit den letzten 2 Plätzen, aber ja, The Rover dann am Ende 3 und Calvary 5, weil mich dann doch Calvary mehr gepackt hat als das andere. Da war ich irgendwie doch mehr drin. Kurz und schmerzlos.
Jo, von mir 0 Punkte für Calvary, fand ich richtig scheiße. Nee, natürlich auf dem letzten Platz Wish I Was Here, müssen wir keine Worte drüber verlieren. Platz 4 Frank, finde ich jetzt im Gegensatz zu den anderen Filmen noch eine Stufe schlechter oder ein bisschen verwirrter als die anderen Filme, hat mir nicht ganz so zugesagt. The One I Love kriegt 2 Punkte, ist damit auf Platz 3, aber eigentlich auch nur, weil wirklich The Rover und Calvary einfach so herausragend gut waren beide. Bei mir gibt es ja jetzt nicht mehr überraschend 3 für The Rover und 5 für Calvary.
So dann sind der Großmeister, Dr. Schwarzbier.
Ja. Was ein Hammer-Gag, oder? Ich rechne schon mal zusammen, aber ich sage jetzt meine Punkte. Für mich, von mir gibt es natürlich für Wish I Was Here auch 0 Punkte. Damit hat er komplett 0 auch abgestaubt.
Nimm
von uns.
Das, Zack.
Auf dem vorletzten Platz ist bei mir auch Frank, weiß Gott, kein schlechter Film, aber für mich war das auch zwischen The One I Love, Calvary und The Rover das Rennen. Bei mir hat da The Rover am schlechtesten abgeschlossen, der bekommt 2 Punkte, weil ich mich da Aber das ist auch natürlich schwierig bei diesem Film. Da kann ich mich natürlich auch nicht mehr so viel erinnern, weil halt nicht so viel passiert einfach im Film. Aber während ich den gucke, war ich natürlich gefesselt. Dann ist bei mir auf dem zweiten Platz Calvary, Superfilm, und ich fand The One I Love tatsächlich am stärksten in diesem Monat. Superfilm hat mich echt überzeugt. Und damit ist es auch raus. The Wish I Was Here ist auf dem letzten Platz bei uns, danach mit 0 Punkten. Danach kommt Frank mit 5 Punkten, dann The One I Love mit 10, dann The Rover mit 13 und dann Calvary mit 16 Punkten. Und somit ist Calvary unser Film des Monats im Pencast.
Ja, herrlich. Ja. Kann eine Frage sehen. Möchte ich euch kurz allen noch stellen. Domhnall Gleeson, ja. Hauptrolle aus Frank, hat auch in Calvary mitgespielt. Habt ihr ihn erkannt?
Ja.
Okay. Ich nehme mich nicht.
Habe ich. Und ich fand übrigens,
einen Hinweis.
Da fand ich super, dass er wirklich ganz, ganz anders spielt. Das hätten sich mal Peter Baelish und Dylan Moran auch überlegen können, fand ich. den hat man echt, also nur weil du gesagt hast, man erkennt den erst nicht, dachte ich so, ah, krass ist. Und das ist ja auch der Sohn vom Hauptdarsteller, von Brendan Gleeson, ne?
Richtig, ja.
Auch ganz interessant.
Das haben sie zu Hause gedreht, die Szene. Hm.
Wahrscheinlich.
Weil sie zu Hause im Gefängnis.
Ja.
So, dann kommen wir weiter zur Abschlussrunde. Was habt ihr euch reingezogen diese Woche? Was hat euch popkulturell bewegt? Dr. Egg.
Ja, was hat mich popkulturell bewegt? Ich muss sagen, ich wünschte, mich hätte das, was ich diese Woche gemacht habe, popkulturell bewegt. Ich habe aber hauptsächlich die beiden Filme geguckt und ansonsten Uni-Bullshit gemacht und ich habe deswegen leider nichts beizutragen. Es tut mir so leid.
Ja, bei mir war es auch dünne diese Woche mit Popkultur außerhalb des Pencasts. Ich habe allerdings zusammen auch mit Dr. Egg, das hätte er also auch erwähnen können, die zweite Folge noch von Sonic Highways, der Foo Fighters Doku, geguckt.
Ja, stimmt, okay.
Und fühle mich da bestätigt in meiner Meinung aus dem Pencast, dass es wirklich eine ansehnliche Doku ist. Und die zweite Folge war nochmal besser als die erste. Und es ist wirklich eine richtig interessante Sache. Und ich meine, es liefert halt Einblicke in Kreise, von denen du sonst nichts erfahren würdest. Und das genau soll eine Doku machen. Und das kann man sich wirklich richtig gut angucken.
Cool. Da hätte ich nämlich auch überlegt, ob ich da auch noch mal die zweite Folge gebe. Aber ist ja gut, das nochmal, da nochmal den Anreiz jetzt zu haben, durch deine Empfehlung.
Kann ich auch beipflichten.
Ja, nein, das ist nicht so wichtig, was du sagst. Also. Egal, eigentlich. Das ist mir wirklich echt richtig egal. Also.
Na gut.
mein popkulturelles Highlight ist, es gibt einen YouTube-Kanal, der nennt sich Pensados Plays. Und da gibt es einfach die zwei Typen, den Namen ich vergessen, aber der eine heißt mit Nachnamen Pensado. Und das sind einfach so zwei absolute All-Engineering-Gearheads und die interviewen einfach irgendwelche super bekannten halt Leute aus Tonstudien oder keine Ahnung, zum Beispiel halt den Audio-Engineer, mit dem Rick Rubin immer zusammenarbeitet zum Beispiel, also halt auch irgendwelche krassen Leute.
Ja.
Und das ist halt, wenn man sich so ein bisschen mit der Materie auseinandersetzt, halt irgendwie super geil, weil das sind einfach beides, weil irgendwie so dicke Typen, die sitzen halt einfach in so einem schwarzen Raum irgendwie am Tisch und dann halt mit irgendeinem Gast, dann hocken da zu dritt und quatschen anderthalb Stunden irgendwelchen Gear Talk, aber halt super sympathisch, super unprätentiös. Und das ist halt einfach, ich glaube, das ist so ein bisschen wie Bob Ross, nur für Audio Engineering. So ein bisschen.
Ja, okay.
Und, also wenn man, ich glaube, es ist vielleicht nicht so lustig, wenn man so gar keinen Plan hat, aber so, ja, es ist herrlich. Ich freue mich über diese Empfehlung, die ich da bekommen habe vom Kumpel.
Ja, sowas ist doch einfach immer herrlich zum so nebenbei gucken, einfach, oder?
Ja, ja, eben.
Also wie Snooker an einem Katersonntag.
Ja, so ungefähr. Es kommt auch noch ein bisschen was bei rum tatsächlich. Ja. Es ist halt einmal, hast du so ein paar sympathische Typen, die einfach so ein bisschen abnörden über irgendwelchen Technik-Scheiß und auf der anderen Seite dann halt, genau. Keine andere Seite. Ist halt cool. Ist lustig. Ja. Macht Spaß, sich anzugucken. Fertig.
Ich habe mir viel Kram angeguckt diese Woche, im Gegensatz zu Dr. Egg. Und ich weiß aber gar nicht, ob das alles mich groß bewegt hat. Einmal habe ich den Herkules-Film gesehen mit Dwayne The Rock Johnson. Und da fand ich ganz interessant, dass im Gegensatz zum Trailer, der uns quasi verspricht, dass wir die 12 Arbeiten des Herkules in diesem Film sehen, werden die in den ersten 3 Minuten abgehandelt. Und dann geht es quasi darum, dass Herkules unterwegs ist mit so einer Bande Banditen und die versuchen quasi an dieser Sage zu schreiben und zu werkeln, dass eben Herkules der Sohn von Zeus ist, aber man weiß eben gar nicht, ist er das wirklich, und dadurch wird quasi so ein bisschen griechische Mythologie und wie es hätte sein können veräppelt, und das ist ein ganz netter Ansatz für so einen Multimillionen-Dollar Actionfilm, dass man quasi sagt, wir erzählen das jetzt nicht 1:1, wir erzählen aber auch nicht eine komplett andere Geschichte, sondern wir versuchen so ein bisschen diese griechische Herkules-Sage ja, so ein bisschen zu erörtern, zu gucken, wie hätte es real sein können. Dann wird es natürlich aber trotzdem ein stumpfer Actionfilm am Ende. Aber das hat mich ein bisschen überrascht und fand ich ganz lustig. Dann habe ich zwei Serien gesehen, die ich beide mit euch aber im Pencast besprechen möchte in den nächsten Ausgaben. Einmal How to Get Away with Murder. Ist eine Serie über Jurastudenten in Amerika, die so eine taffe Dozentin haben. Und da geht es quasi darum, dass sie lernen sollen, wie man jemanden verteidigt, der eine Straftat begangen hat. Egal, ob der die begangen hat oder nicht. Und das ist nicht total deep und es macht nicht unseren Lieblingsserien Konkurrenz, aber es ist echt eine echt gute Popcorn-Serie, an die man ganz gut gefesselt wird durch intelligente Charaktere und irgendwie, ja, ein ganz cooles Setting. Also die macht auf jeden Fall Spaß. Die andere Serie ist The Affair. Ist eine Serie, die quasi in mehreren Folgen einfach eine Affäre zwischen einem Familienvater und einer Frau, die ihr Kind verloren hat und schildert. Und das ist auch eigentlich ziemlich interessant, weil quasi aus beiden Sichtweisen, also sowohl von dem Vater als auch von ihr, das Treffen von denen geschildert wird und die sich natürlich unterschiedlich an diese Situation erinnern. Und das ist ganz intelligent gemacht, aber dazu vielleicht auch demnächst mal im Pencast. Und das letzte ist, weiß nicht, ob ihr das kennt, The Legend of Korra. Ist eine Spin-off-Serie zu, kennt ihr diese Serie Avatar von Nickelodeon? Ja. Ist quasi wie so eine Anime-Serie, die aber in Amerika produziert wurde. Gab es einen ganz schlechten Film von M. Night Shyamalan.
The Last Airbender.
The Last Airbender, so? Genau, weil der Avatar das Trademark quasi vergeben war an James Cameron. Und diese neue Spin-off-Serie ist so ein bisschen wie bei Dragon Ball Z im Vergleich mit Dragon Ball oder dieser Naruto hat auch so eine Spin-off-Serie, Shippuden, glaube ich, wo die älter sind, ist auch da so ein bisschen so, spielt quasi lange nach der Handlung der ursprünglichen Serie und ist ein bisschen erwachsener und es ist echt gut animiert und man kann das gut nebenbei gucken, fällt aber ein bisschen zu doll in halt die Tropes, die man schon kennt. Also es könnte noch ein bisschen erwachsener sein, ist aber relativ dark auch an manchen Stellen für so eine Kinderserie, also kann man sich auf jeden Fall angucken. Gut.
Also ich wollte auch noch sagen, weil ich zufälligerweise, dass es eine vorherige Absprache gab, auch Herkules gesehen habe und auf jeden Fall auch, dass mir das auch sofort positiv auffällt, fiel das auch positiv auf und das hast du ja auch genannt, dass eben der Trailer überhaupt nichts gespoilert hat, außer den ersten 3 Minuten des Films. Und ich bin ja sonst immer der Typ, der sagt und auch allen Leuten empfiehlt, guckt euch nie Trailer an. Und ich fand es schön, dass da jemand, meine Stimme wurde erhört in Hollywood.
Der Brief ist
fand ich cool, ne? Also hat mich gefreut. So, und ansonsten halt, ja, stumpfe Action, was soll das?
Also, du empfehlst den Film nicht, aber den Trailer diesmal.
Ja, den Trailer empfehle ich und die, ja.
Genau, guckt auf keinen Fall Trailer, außer natürlich der Trailer, die wir in der Trailer-Show euch jede Woche vorstellen. Die sind komplett anders und die spoilern überhaupt gar nichts. Und auf Dr. Peng könnt ihr auch noch viele andere tolle Artikel finden. Und wir sehen uns ja demnächst auch mal im Real Life. Wir sind ja immer verstreut, Berlin, Bayreuth und wie heißt es nochmal, wo ihr wohnt? Freiburg, ne?
Stuttgart.
Und die nächste große Redaktionssitzung in Berlin. Mal gucken, ob es Dr. Peng nächste Woche noch gibt. Aber ich hoffe schon, wenn ihr dafür seid, dann schreibt uns auch eine E-Mail an drpeng@gmail.com oder kommentiert diesen Pencast, empfiehlt ihn.
Macht das echt, weil wenn keiner schreibt, dann hören wir auf, sofort.
Dann hören wir auf, dann sind wir hier für
Wer
immer.
Schreibt, der bleibt. Ne?
Und auf Facebook gilt natürlich das Motto, if you like what you see.
Oh. Sagt man.
Ja. Sagt man. Habe ich mir ausgedacht, finde ich...
Ich finde das total in Ordnung.
So, dann hören wir uns in der 28. Ausgabe des Podcasts nächste Woche, nächsten Samstag wieder. Dann sind wir raus und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.